Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon einen schönen guten Abend. Auf der hochsommerlichen Berliner Bühne haben die Hauptakteure derzeit kaum Aufführungen. Zeit für die Nebendarsteller, das Rampenlicht zu suchen. Vor allem die FDP drängt sich derzeit mit Macht vor die Mikrofone. Mit Vorschlägen zu Bürgergeld, Verkehr und Waffenrecht. Wir berichten im Verlauf dieser Sendung. International dagegen kein Sommertheater. Im Gegenteil, die Kriege gehen mit unveränderter Härte weiter. Zwischen der Ukraine und Russland wird in diesen Tagen eine neue Frontlinie aufgemacht. Der offenbar den Aggressor völlig überraschende Vorstoß der ukrainischen Armee in die russische Kursk-Region ist militärisch für Kiew ein Prestigeerfolg. Für die Menschen in der Grenzregion jedoch eine Tragödie. Frank Eichmann berichtet.
Präsident Putin an der Stirnseite, Links- und Rechtsminister und Militärs gegenüber auf großer Videoleinwand, die Gouverneure der drei Grenzregionen Bryansk, Kursk und Belgorod. Sondersitzung zum Vorstoß ukrainischer Einheiten. Putin nahm nach knapp einer Woche erstmals überhaupt ausführlich Stellung. Es wird jetzt deutlich, warum das Kiewer Regime unsere Vorschläge zurück zu einem Friedensplan mit neutralen Vermittlern ablehnt. Ganz offenbar setzt der Feind mit Hilfe seiner westlichen Herren seinen Willen durch die Hände der Ukrainer um. Der Westen befindet sich im Krieg gegen uns. Offenbar ist der Feind bestrebt, seine Verhandlungspositionen in Zukunft zu verbessern. Aber über welche Art von Verhandlungen kann man sprechen mit Menschen, die wahllos Zivilisten oder zivile Infrastruktur angreifen? So Putin an Tag 901 des Krieges gegen die Ukraine, in Russland immer noch spezielle Militäroperation genannt, die neben vielen Opfern auch die Infrastruktur des Nachbarlandes erheblich zerstört hat. Will die Ukraine jetzt mit dem Einmarsch im Gebiet Kursk tatsächlich ihre Verhandlungsposition durch einen möglichen Gebietsaustausch verbessern oder heißt das Ziel der überraschenden Besetzung, russische Militärkräfte zu binden, die aus Frontabschnitten in der Ukraine abgezogen werden müssen? Diese Idee, so der russische Präsident, ist bereits gescheitert. Das Tempo der Angriffsoperationen der russischen Streitkräfte mit Freiwilligen und Veteranen hat nicht nur nicht abgenommen, sondern nahm im Gegenteil zu, und zwar um das 1,5-fache. Putin bescheinigte der ukrainischen Führung einmal mehr, den Weg der Vernichtung der Ukraine eingeschlagen zu haben. In der sogenannten operativen Sitzung ging es vor allem auch um Hilfe für die Bewohner, die den grenznahen Raum zur Ukraine verlassen mussten. Über 10.000 in Belgorod, sogar über 121.000 im Gebiet Kursk. Der amtierende Gouverneur von Kursk, Alexei Smirnov, zum Vorstoß der ukrainischen Einheiten. Sie sind 12 Kilometer tief in das Gebiet der Region Kursk eingedrungen. Die Breite der Front beträgt 40 Kilometer. Hören Sie, unterbrach Präsident Putin, das werden mir die Militärs berichten. Sie erzählen uns von der sozioökonomischen Situation und über die Hilfe für die Menschen. Wir haben 28 Siedlungen, die der Feind besetzt hat, so der amtierende Gouverneur weiter. Das sind etwa 2000 Menschen, deren Schicksal wir gar nicht kennen. Darüber hinaus haben in dieser Zeit die Angriffe deutlich zugenommen mit Drohnen und Raketen. Als wichtigste Aufgabe forderte Präsident Putin vom Verteidigungsministerium, den Feind aus den russischen Gebieten zu vertreiben und eine zuverlässige Grenzsicherung zu gewährleisten. Wann genau das geschafft sein soll und wird, war kein Thema, zumindest nicht im öffentlich übertragenen Teil der Sondersitzung, sondern nur diese Drohung. Der Gegner wird natürlich eine angemessene Antwort erhalten. Ähnlichen Ankündigungen folgten in der Vergangenheit äußerst massive Angriffe auf die Ukraine mit Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern.
Frank Eichmann. Immer wieder Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Ziele. Nicht nur in der Ukraine durch den Raketenterror der Russen. Auch die angeblich präzise Kriegsführung der israelischen Armee verhindert nicht die hohe Zahl von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern, die im Gazastreifen von Bomben und Marschflugkörpern getötet werden. Auf der anderen Seite bleibt die Terrororganisation Hamas offenbar bei ihrer feigen Taktik, sich hinter Zivilisten zu verstecken. Die Hisbollah aus dem Libanon indes feuert weiter in Richtung Israel. Tim Assmann in Tel Aviv. Welche Bedrohung bereitet den Menschen in Israel in diesen Tagen mehr Angst und Sorge?
Ja, militärisch gesehen, Herr Heinand, ist das ziemlich eindeutig. Die größten Sorgen haben sowohl die Bevölkerung als auch die israelische Armeeführung, was einen möglichen Vergeltungsangriff des Iran und seiner Verbündeten angeht. Da hatte sich ja das Szenario, mit dem man rechnete, in den vergangenen Tagen immer mal wieder verändert. Zuerst war die große Sorge da, das könnte ein Mehrfrontenangriff werden. Dann rechnete man eher mit einer Attacke vor allem der Hisbollah aus dem Libanon heraus. Jetzt offenbar, so melden es zumindest israelische Medien, ist die Annahme wieder eher die, dass es an verschiedenen Fronten Angriffe durch den Iran und eben andere seiner Verbündete geben könnte. Nicht nur die Hisbollah, sondern auch noch zum Beispiel Milizen in Syrien oder dem Irak. Mhm. Am größten sind die Sorgen natürlich weiterhin im Norden Israels, eben zwischen der libanesischen Grenze und der Großstadt Haifa.
Der große Angriff des Iran, der wird ja schon seit Tagen erwartet. Er ist bislang noch nicht erfolgt. Welche Erklärung hat man dafür in Tel Aviv? Ist das schon ein Erfolg der Diplomatie?
Das wird zum Teil so gesehen. Es ist ja in Israel natürlich auch wahrgenommen worden, dass eine ganze Reihe von Staaten und vor allem aber auch die USA erheblichen Druck auf den Iran eben auch ausgeübt haben und gleichzeitig ja auch Abschreckung aufgebaut haben. Die Amerikaner haben ja heute auch bekannt gegeben, dass sie zum Beispiel ein U-Boot schicken, dass der zweite Flugzeugträger, der erwartet wird, jetzt beschleunigt hierher kommen soll. Das sind ja Erklärungen, die man normalerweise nicht macht. Man macht militärisch so etwas, aber man sagt es nicht. Dass es gesagt wurde, wird hier natürlich als klare Unterstützung der USA gesehen, als Versuch abzuschrecken, aber eben auch, so interpretieren das die Analysten hier, als Zeichen dafür, dass eben auch der wichtigste Verbündete Israels damit rechnet, dass es zu so einem Vergeltungsschlag durch den Iran, zu so einem Großangriff eben auch mit Beteiligung der Hisbollah bald kommen könnte. Und natürlich gibt es hier immer wieder Medienberichte, die man, naja, mit Vorsicht genießen müsste. Aber zum Beispiel gab es heute mehrfach Berichte darüber, dass das schon in Kürze, in wenigen Tagen, vielleicht auch in den nächsten 24 Stunden sein könnte. Die Israelis, die geben sich da sehr gelassen weiterhin. Aber natürlich sind viele von ihnen eben trotzdem auch sehr besorgt.
Auf der einen Seite eben diese militärische Unterstützung der USA und anderer Länder für Israel. Auf der anderen Seite gibt es ja auch den Druck, dass jetzt die Verhandlungen wieder aufgenommen werden für eine Waffenruhe. Wie hoch werden denn in Israel bei Ihnen die Aussichten für die Wiederaufnahme von Verhandlungen eingeschätzt?
Also die Beobachter, Analysten hier gehen eher davon aus, dass es tatsächlich am Donnerstag zu einer solchen Verhandlungsrunde kommen könnte, geführt von den Vermittlern Ägypten, Katar und den USA. Dass die Hamas große Skepsis gegenüber der Teilnahme einer solchen Runde ausgedrückt hat, wird hier in Israel eher als Taktik angesehen. Aber wenn man dann darauf schaut, ob der Beginn alleine eben auch dazu führen könnte, dass es dann tatsächlich zu einem Abkommen kommt, da gibt es hier schon große Skepsis. Da scheinen eben die Konfliktparteien dann doch in Einzelfragen noch zu weit auseinander zu liegen.
Vielen Dank für diese Informationen aus Tel Aviv, Tim Aßmann. Während die Kämpfe, das Sterben und das Leid im Nahen Osten also weitergehen, werden international die Stimmen immer lauter, die eben die Aufnahme von Verhandlungen für eine sofortige Waffenruhe fordern. Heute eine gemeinsame Erklärung der politischen Führung aus Frankreich, Großbritannien und auch aus Deutschland. Georg Schwarte berichtet.
Kein Land, keine Nation würde von einer weiteren Eskalation im Nahen Osten profitieren. Mit eindringlichen Worten wendet sich Bundeskanzler Scholz gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Starmer jetzt in einer schriftlichen Erklärung an alle Konfliktparteien im Nahen Osten. Die Botschaft, es brauche jetzt einen sofortigen Waffenstillstand. Bei den Verhandlungen über eine solche Feuerpause dürfe es keine weiteren Verzögerungen geben. Ebenso wie bei der Freilassung aller in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln. Zuvor hatten die drei Vermittlerstaaten, die USA, Ägypten und Katar, ebenfalls in einer gemeinsamen Erklärung Israel und die Hamas aufgerufen, an diesem Donnerstag neue Gespräche in Doha oder Kairo zu beginnen. US-Präsident Biden hatte Ende Mai einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen und die darauf folgende Freilassung aller dort noch immer festgehaltenen Geiseln vorgelegt. Nach dem jüngsten Luftangriff der israelischen Armee auf Gaza, bei dem eine Schule bombardiert wurde, fordert das Auswärtige Amt, dass die wiederholten Angriffe der israelischen Armee auf Schulen aufhören und jetzt rasch aufgeklärt werden. Mit Blick auf den Iran, der Israel zuletzt mit einem massiven Vergeltungsschlag drohte, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Büchner in Berlin, es gelte, die destruktive Vergeltungsspirale zu durchbrechen.
Scholz, Macron und Starmer fordern gemeinsam einen Waffenstillstand in Gaza. Aus Berlin waren das Informationen von Georg Schwarte. Und heute noch diese Meldung aus der Konfliktregion. aus dem Iran die Nachricht. Nur wenige Tage im Amt als Vizepräsident tritt der ehemalige Atomunterhändler und Außenminister Zarif zurück. Er galt für viele als Hoffnungsträger im neuen Kabinett. Zu den Hintergründen Uwe Lüb.
Es scheint hoch herzugehen hinter den Vorhängen der Machtzentrale in Teheran. Nur wenig dringt durch, doch das Wenige spricht für sich. Es tobt offenbar ein Machtkampf. Mohammed Javad Zarif ist das bislang prominenteste Opfer. Nach nur 11 Tagen im Amt des Vizepräsidenten wirft er hin. Er war Vorsitzender eines Rates des neu gewählten Präsidenten Massoud Pezeshkian. Der Rat sollte die neue Regierung bilden. Akbar Alami, früherer Abgeordneter und Reformer, vermutet dahinter die Erzkonservativen. Sie hätten Zarif unter Druck gesetzt, weil sein Sohn iranisch-amerikanischer Doppelstaatler sei, was nach iranischem Recht ein Ausschlussgrund für Regierungsmitglieder sei. Zarif selbst spricht dagegen von Fehlern, die er gemacht habe. Auf Instagram schreibt er:
Ich habe bei der Bildung der neuen Regierung Fehler gemacht, die Interessen von Minderheiten und Frauen nicht ausreichend berücksichtigt. Nicht auf deren Rat gehört.
Hinter den angeblichen eigenen Fehlern steckt eine faustdicke Kritik, so interpretieren es Reformkräfte im Land. Shahin Docht Mollaverdi etwa war angeblich Wunschkandidatin Pezeshkians für das Amt der Vizepräsidentin für Frauenfragen. Sie trägt zwar selbst Kopftuch, hält aber nichts von Zwang. Ihre eigenen Töchter gehören längst zu den Kopftuchgegnerinnen. Doch nun steht auf Pezeshkians Liste neben weiteren Erzkonservativen eine andere. Mollaverdi kommentiert das im Internet so:
Die Hardliner haben Pezeshkian gezwungen, eine konservative Hardliner-Frau zu nominieren, die sich in nichts von einem konservativen Mann unterscheidet.
Dabei haben mit Pezeshkians Wahl viele Menschen im Iran Hoffnungen verknüpft, unter anderem, wenn schon nicht auf einen Wegfall, dann aber doch auf eine Lockerung der Kopftuchpflicht. Doch nicht nur in Zusammenhang mit dem Amt für Frauenfragen, auch an anderer Stelle ließ der reformfreundliche Zarif schon im Amt des Vizepräsidenten aufhorchen. Mit einer Äußerung zur Rolle des Iran im Nahostkrieg stellte er sich geradezu gegen den obersten religiösen Führer Ali Khamenei.
Das iranische Volk ist müde von der Politik unserer Regierung, die versucht, mehr Palästinenser zu sein als die Palästinenser selbst. Es ist müde.
Und auch mit der Ablehnung iranischer Staatsräson, dem Hass auf Israel, ist er sicher angeeckt. Von Vernichtung Israels, wie es manche Verantwortliche im Iran immer wieder gefordert haben und fordern, ist bei ihm nichts zu hören.
Die Lösung besteht nicht darin, Unterdrücker oder Unterdrückte zu ersetzen. Die Lösung ist, dass der Iran, so wie es in seiner Verfassung steht, die Unterdrückten verteidigen sollte. Aber wir sollten nicht an ihrer Stelle kämpfen.
Zarif selbst gibt den Kampf in und für eine neue Regierung nun auf. Zum Bedauern vermutlich nicht nur Pezeshkians, sondern auch von etlichen außerhalb der Teheraner Machtzentrale. Hossein Razak, ein kritischer Aktivist, der deswegen einige Jahre im Gefängnis verbracht hat, schreibt bei Telegram:
Heute können wir ausdrücklich sagen, dass der Präsident nur Leiter eines Kabinetts ist, das dem obersten Führer genehm ist, nicht mehr.
Uwe Lüb zum überraschenden Rücktritt des iranischen Vizepräsidenten. Wenn das Parlament Ferien hat und der Kanzler fern der Hauptstadt seine wenigen Urlaubstage verbringt, ist es leichter für die zweite und dritte Reihe der Politik, mit Meinungsäußerungen Schlagzeilen zu machen. Besonders rührig in diesen sommerlichen Tagen ist aktuell die FDP. Fast täglich neue Vorschläge und kontroverse Ideen von Seiten der Liberalen. Zu Beginn dieser Woche nun ein Vorstoß für mehr Autos in den Städten und weniger Bürgergeld für Arbeitslose. Beides Vorschläge, die den Ampelpartnern kaum gefallen dürften. Aus Berlin dazu mein Kollege Johannes Kuhn.
Das Bürgergeld ist zu hoch, sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr, und zwar um etwa 14 bis 20 Euro pro Monat. Dass Dürr deshalb in der Bild-Zeitung eine Bürgergeldsenkung fordert, löst beim Koalitionspartner SPD mehr als nur Kopfschütteln aus.
Ich finde es wirklich völlig unangemessen, wenn man ständig mit unausgegorenen Vorschlägen kommt, bei jeder Realität. und damit für Verunsicherung sorgt.
Sagt dem Deutschlandfunk Martin Rosemann, sozialpolitischer Sprecher der Sozialdemokraten im Bundestag.
Das mag ja noch angehen für Leute, die in der Opposition sind, aber für jemanden, der der Vorsitzende einer tragenden Regierungsfraktion ist, da kann ich nur noch sagen, das nehme ich nicht mehr ernst.
Vorwürfe, man mache mit der Forderung Landtagswahlkampf, weisen die Liberalen zurück. Die Anhebung der Regelsätze von 502 auf 563 Euro Anfang des Jahres belaste nicht nur den Haushalt über Gebühr, so FDP-Generalsekretär Bijan Cieszarei.
Es ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit in unserem Land. Und es muss einen Unterschied geben, ob jemand arbeitet oder nicht arbeitet. Und das ist die große Ungerechtigkeit des Bürgergelds und das müssen wir gemeinsam korrigieren.
Dieser Unterschied sei eine Mehr, entgegnet Rosemann und verweist auf den gestiegenen Mindestlohn. Was Rosemann einräumt, die Anhebung des Bürgergelds Anfang des Jahres ging mit 12% tatsächlich deutlich über die Gesamtinflation hinaus. Das wiederum liege am zugrunde liegenden Mechanismus, so der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber im Sender Welt TV.
Neben einer Basisfortschreibung, die an die Lohn- und Inflationsentwicklung anpasst, gibt es auch eine ergänzende Fortschreibung. Und die guckt immer nur auf die ganz aktuelle Inflation und schlägt das nochmal obendrauf. Das heißt, kurzfristig haben wir sozusagen für ein Jahr eine doppelte Inflationsanpassung. Das heißt, es gibt so ein Zickzack, dieses Jahr zu hohe Anpassung, nächstes Jahr dann wahrscheinlich eine Nullrunde.
Exakt diese Nullrunde ist für 2025 geplant und womöglich auch 2026 zu erwarten. Senkungen hingegen sind im System rechtlich gar nicht möglich, selbst wenn die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten sinken würden. Dies betonte heute eine Sprecherin des Bundessozialministeriums.
Wenn sich bei der Fortschreibung Beträge ergeben, die unter den geltenden Regelbedarfen liegen, werden die Beträge durch eine gesetzliche Besitzschutzregelung auf dem aktuellen Niveau fortgeschrieben.
So gering die Erfolgsaussichten, so groß die Kritik, auch von den Sozialverbänden. Der Paritätische Gesamtverband kritisiert, das Bürgergeld sei schon jetzt zu niedrig. Die Grünen wiederum sprechen von wilden FDP-Fantasien und kritisieren auch den 10-Punkte-Plan zur Förderung des Autoverkehrs, den die Liberalen heute vorstellten. Denn die FDP-Maßnahmen klingen wie ein Gegenmodell zum grünen Koalitionspartner. Mehr kostenloses Parken in Innenstädten, weniger Fußgängerzonen und weniger Fahrradstraßen, dazu ein schnellerer Bau neuer Umgehungsstraßen. Brandenburgs FDP-Landeschef Sion Braun.
Dieser Beschluss, den wir heute getroffen haben, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir den Kulturkampf gegen das Auto nicht mitmachen. Wir stehen für die Wahlfreiheit in der Mobilität.
Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, nannte den 10-Punkte-Plan einen billigen Einseiter. Finanz- und Verkehrsministerium sollten lieber etwas vorlegen, das Hand und Fuß habe.
Die FDP fordert mehr Autos und weniger Bürgergeld. Information von Johannes Kuhn. Auch bei einem weiteren Thema könnte es nach der Sommerpause durchaus ungemütlich werden am Kabinettstisch. Während Innenministerin Faeser angesichts der sich häufenden Gewaltdelikte mit Messern Änderungen im Waffenrecht plant, spenden die Liberalen für diesen Vorstoß nur spärlich Beifall. Wenig überzeugend, so der lapidare Kommentar von Seiten der FDP für das Ansinnen der Sozialdemokratin. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
Nancy Faeser versucht schon seit Monaten das, woran bereits Horst Seehofer am Ende an der eigenen Fraktion gescheitert ist. Eine Verschärfung des Waffenrechts. Es gibt auch schon einen Entwurf des Bundesinnenministeriums, der nun offenbar um eine Verschärfung in Bezug auf Messer ergänzt werden soll. Denn bislang geht es in dem Gesetzesvorschlag aus Faesers Haus unter anderem um die Voraussetzungen für den Erwerb einer Waffenbesitzkarte und die Befugnisse der Waffenbehörden. Auch ist darin ein Verbot von kriegsähnlichen halbautomatischen Feuerwaffen vorgesehen. Faeser will nun auch die Regelungen für das Führen und den Besitz von Messern deutlich verschärfen.
Der Umgang mit Messern im öffentlichen Raum muss weiter eingeschränkt werden, um den Schutz vor Messerangriffen eben zu erhöhen.
So Faeser. Unter anderem sollen in Zukunft nur noch Messer mit einer feststehenden Klinge in einer Länge von maximal 6 Zentimetern in der Öffentlichkeit mitgeführt werden dürfen. Bislang sind Messer mit einer Klingenlänge von bis zu 12 Zentimetern erlaubt. Natürlich müsse es dabei Ausnahmen geben, zum Beispiel für Haushaltsmesser, die in geschlossenen Behältnissen mit sich geführt werden, nachdem man sie gekauft hat, so Faeser. Die Bundesinnenministerin plant außerdem, wie schon bei unter anderem Butterfly-Messern, ein generelles Umgangsverbot für Springmesser, also dass man diese weder erwerben, besitzen oder mit sich führen darf. Hier gibt es bislang Ausnahmen. Zudem fordert sie die Behörden vor Ort auf, mehr Messer- und Waffenverbotszonen auszuweisen.
Weil wir darüber dann auch mehr kontrollieren können und dann auch feststellen können, wenn jemand verbotene Dinge mit sich führt und dann auch Straftaten besser verhindert.
Hintergrund der jetzigen Pläne der Innenministerin sind die gestiegenen Zahlen von Messerangriffen. Auch im Bundesrat wurde bereits im Juni dieses Jahres ein entsprechender Entschließungsantrag verabschiedet. Die Länderkammer fordert ähnliche Verschärfungen wie Nancy Faeser und will ein allgemeines Verbot in Zügen, dem öffentlichen Nahverkehr und Bahnhöfen, Waffen mit sich zu führen. Der Großteil der Länder begrüßt auch generell die Pläne des BMI, das Waffenrecht zu verschärfen. Gescheitert war dies bislang am Widerstand der FDP. Die Liberalen halten die bisherigen Regelungen für ausreichend. Auch bei den Plänen in Bezug auf die schärferen Regelungen zu Messern meint FDP-Innenpolitiker Manuel Höferlin, das Waffengesetz gebe den Ländern weitreichende Möglichkeiten, das Führen von Messern zu beschränken. Es sei ihre Aufgabe, die bestehenden Regelungen konsequent umzusetzen, so Höferlin. Die Grünen hingegen unterstützen Faesers Pläne. So sagte Marcel Emmerich unserem Hauptstadtstudio, man könne es sich mit Blick auf die öffentliche Sicherheit nicht leisten, bei der Reform des Waffenrechts zu scheitern.
Das ist etwas, was sehr zentral ist, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu verstärken.
So der grüne Innenpolitiker Emmerich. Wie die FDP halten auch Teile der Union Faesers bisherige Pläne zur Verschärfung des Waffenrechts für überzogen. Die Vorhaben in Bezug auf Messer hingegen für zu wenig weitgehend. So fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, dass auch verdachtsunabhängige Kontrollen durchgeführt werden können. Auch in sogenannten Waffenverbotszonen sei diese Möglichkeit solcher Kontrollen zumindest umstritten, meint Herrmann im Deutschlandfunk.
Auch wenn eine solche Messerverbotszone angeordnet wird, bedeutet das deswegen nicht, dass jeder Polizist jeden, der sich irgendwo in einer Fußgängerzone beispielsweise aufhält, entsprechend kontrollieren könnte. Er müsste auch dazu entsprechende Verdachtsmomente haben. Jedenfalls muss das geklärt werden.
Zudem fordert der christsoziale Herrmann allgemeine Messerverbote für bestimmte Straftäter.
Und zu diesem Thema auch ein Kommentar von Katharina Hamberger um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Offene Grenzen, Reisen im Schengen-Raum ohne Passkontrollen von Portugal nach Finnland. Dieses Privileg gehört zu den größten Errungenschaften der Europäischen Union. Doch die grenzenlose Reisefreiheit ist derzeit eingeschränkt. Zu Tschechien, Polen und der Schweiz gibt es seit vergangenem Herbst stationäre Kontrollen, zu Österreich bereits seit 2015. Diese Kontrollen wurden mehrfach verlängert, um, so die Begründung, irreguläre Migration zu begrenzen und Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Doch innerhalb der Ampel wächst die Kritik, vor allem von Seiten der Grünen. Aus Brüssel dazu Peter Kapern.
Die Erfolgsstatistiken klangen wirklich beeindruckend. Innerhalb von 3 Wochen in der Zeit vom 7. bis zum 27. Juni sei es der Polizei gelungen, 150 Schleuser festzunehmen und 3000 irreguläre Einreisen zu verhindern. Dazu wurden zahlreiche per Haftbefehl gesuchte Deutsche eingebuchtet. Und das alles wegen der stationären Kontrollen an den deutschen Außengrenzen während der Fußball-Europameisterschaft. Kaum waren die Zahlen des Bundesinnenministeriums veröffentlicht, verlangten CDU und CSU, die Grenzkontrollen dauerhaft fortzusetzen. Eine Gruppe grüner Abgeordneter aus dem Landtag von Brandenburg, dem Bundestag und dem Europaparlament zieht diese Erfolgsstatistiken nun aber in Zweifel.
Oft gibt es Ausweichbewegungen oder Mehrfachzählungen. Und wenn man dem gegenüber auch nochmal die hohen Kosten stellt, die ja selbst die Polizei bemängelt, dann muss man auch wirklich über die Effektivität dieser Maßnahmen ganz genau nachdenken.
Sagt zum Beispiel die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Sie stützt sich dabei auf ein Gutachten, das von Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin erstellt worden ist. Er kommt darin zu dem Ergebnis, Zitat, dass die Diskussionen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zunehmend einen postfaktischen Charakter annehmen und von einem sehr selektiven Umgang mit empirischer Evidenz geprägt sind. Zitat Ende. Der Sozialwissenschaftler geht davon aus, dass Flüchtlinge, die an der Grenze abgewiesen wurden, es an anderer Stelle erneut versucht haben. So kommt es dem Gutachten zufolge zu Mehrfachzählungen derselben Migranten, womit sich eben keine erhöhten Migrationszahlen belegen lassen. Das Gutachten zieht auch Erfolgsmeldungen der Sicherheitsbehörden über die Zahl der durch die Kontrollen verhinderten Einreisen in Zweifel. Es sei davon auszugehen, dass Schleuser und Migranten auf Grenzkontrollen durch die Suche nach anderen Routen reagieren, so das Gutachten. Und schließlich erhebt die Studie des Migrationsforschers nach Analyse der Zahlen des Bundesinnenministeriums auch den Vorwurf, dass Erfolgsmeldungen über die Zahl der inhaftierten Schleuser weit überhöht dargestellt wurden. Gestützt auf diese Erkenntnisse haben 25 grüne Mandatsträger nun einen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschickt, mit der Forderung, endlich wirksam gegen die zunehmende Zahl und Dauer von Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum vorzugehen. Anna Cavazzini.
Diese dauerhaften stationären Grenzkontrollen, die verstoßen gegen EU-Recht. Und deswegen fordern wir auch die Europäische Kommission dazu auf, endlich stärker dagegen vorzugehen und sich das genau anzuschauen, das zu überprüfen und im Zweifelsfall die Mitgliedstaaten in Deutschland dann auch zu rügen.
Seit 1985 sind die Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum im Prinzip abgeschafft. Allerdings haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, unter Berufung auf bestimmte außergewöhnliche Umstände stationäre Kontrollen zeitlich befristet wieder einzuführen. Etwa im Umfeld von Großveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft. Maximal dürfen diese Kontrollen für insgesamt 2 Jahre wieder durchgeführt werden, müssen allerdings alle 6 Monate bei der EU-Kommission notifiziert werden. Die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze laufen nun aber schon seit 8 Jahren. Ein Rechtsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass dies eindeutig rechtswidrig sei. Doch Deutschland steht mit diesen Kontrollen bei weitem nicht allein. Viele Schengen-Staaten haben in den letzten Jahren immer wieder Grenzschütze an ihren Außengrenzen postiert.
Für den Deutschlandfunk Peter Kapern. Die trotz einiger Dellen nach wie vor kraftvolle deutsche Exportwirtschaft profitiert vom EU-Binnenmarkt so stark wie keine andere europäische Volkswirtschaft. Die andere Seite der Medaille: Deutschland bleibt größter Nettozahler. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Deutschland zahlt damit am meisten in die EU ein, gefolgt von Frankreich und Italien. Der Abstand ist allerdings groß. Frankreich zahlt mit rund 9 Milliarden Euro nur die Hälfte des deutschen Beitrages ein. Die Summe, die die Länder an Brüssel überweisen müssen, wird jedes Jahr neu berechnet. Sie hängt vor allem von der Wirtschaftsleistung des Landes ab. Vor 2 Jahren hat Deutschland noch mehr eingezahlt. Da die deutsche Wirtschaftskraft in diesem Jahr weiter nachlässt, geht das IW in seinen Berechnungen davon aus, dass Deutschland in diesem Jahr eher weniger einzahlen wird. Allerdings profitiert Deutschland auch von der EU. So bekommen die deutschen Landwirte oder auch strukturschwache Gebiete Millionen aus der EU-Kasse zurück. Nettozahler heißt dann auch, wie viel zahlt ein Land ein, abzüglich dem, was es zurückbekommt. Es gibt aber auch Nettoempfänger, das sind Länder, die mehr zurückbekommen, als sie einzahlen. Dazu gehört laut IW mit weitem Abstand Polen, gefolgt von Litauen und Ungarn.
Informationen von Sabrina Fritz. Malaika Mihambo, die deutsche Weitspringerin im Rollstuhl nach ihrer Silbermedaille bei den Spielen in Paris. Dieses Bild ging um die Welt. Die Spitzensportlerin leidet an den Folgen einer Corona-Infektion und ist damit nicht allein. In diesem Sommer ist das Coronavirus wieder besonders aktiv. Die gute Nachricht: es gibt einen neuen Impfstoff. Pascal Kiss.
Der angepasste Impfstoff führt im Labor zu einer hohen Menge von Antikörpern gegen die aktuellen Varianten des Coronavirus. Der neue BioNTech-Impfstoff ist auf die Coronavirus-Variante JN1 abgestimmt. Das Virus hat sich seitdem zwar nochmal weiterentwickelt, Labortests liefern aber Hinweise, dass die neue angepasste Impfung auch vor den aktuellen Varianten gut schützt. Daten der US-Zulassungsbehörden zeigen, wie bereits im vergangenen Winter die Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffvariante deutlich zurückging. Der Impfstoff kann ab sofort eingesetzt werden. Die Ständige Impfkommission empfiehlt mittlerweile eine jährliche Auffrischungsimpfung im Herbst für alle über 60-Jährigen, Risikopatienten mit Vorerkrankungen und für medizinisches Personal. Im Herbst kommt ein weiterer angepasster Impfstoff von Novavax. BioNTech arbeitet bereits an einer erneuten Anpassung des Impfstoffs.
Ein neuer, angepasster Corona-Impfstoff ist ab heute verfügbar. Informationen dazu von Pascal Kiss. Während bei uns der Hochsommer erst langsam in Gang kommt, stöhnen die Menschen im Mittelmeerraum seit Wochen über extreme Hitze und Trockenheit. Die Folge ist eine Waldbrandgefahr, die hoch ist. Täglich brechen mehrere Feuer aus. Besonders bedrohlich derzeit die Lage rund um Athen. Moritz Pompel.
Insgesamt sind fast 700 Feuerwehrleute vor Ort. Sie bekämpfen die Flammen am Boden und auch aus der Luft mit mehr als 30 Löschflugzeugen und Helikoptern. Immer wieder müssen neue Ortschaften evakuiert werden. Auch an die Bewohner der Stadt Marathon ist eine entsprechende Warnung per SMS verschickt worden mit Anweisungen, in welche Richtung sie sich begeben sollen. Teilweise sind Häuser und Fahrzeuge abgebrannt. Personal und Patienten aus 2 Krankenhäusern wurden in Sicherheit gebracht, auch aus einem Kinderkrankenhaus. Das Feuer hat einen Bergrücken direkt nördlich von Athen Quarantäne reicht. Der Rauch ist auch in der Hauptstadt sichtbar und zu riechen. Bewohner mit Vorerkrankungen wurden aufgefordert, möglichst in geschlossenen Räumen zu bleiben. Bisher sind nur wenige Menschen wegen Atembeschwerden in die Krankenhäuser gekommen. Das Feuer war gestern etwa 30 Kilometer nördlich von Athen ausgebrochen. Der Minister für Klimakrise und Katastrophenschutz, Vasilis Kikilias, hat darauf hingewiesen, dass man innerhalb weniger Minuten mit Löschflugzeugen vor Ort gewesen sei. Trotzdem konnte sich das Feuer schnell ausbreiten, bei starkem Wind bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Bis heute Abend soll der starke Wind anhalten. Auch für die nächsten Tage wird sehr trockenes und warmes Wetter erwartet. Nach einem extrem trockenen Frühjahr und Sommer gilt für mehrere Gebiete in Griechenland die höchste Waldbrandwarnstufe. Entwarnung ist derzeit nicht in Sicht.
Moritz Pompel am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.